im Verlauf eines nächsten Reflexionsschrittes ist das Volks, also das Volksgnadentum, nicht der Volkswille dran als ein Objekt des Debunkings, indem man sagt, im Volkswillen, so ähnlich wie in dem Gottesbegriff, versteckt sich auf eine subtile Art und Weise eigentlich noch einmal eine metaphysische Voraussetzung. Und diese metaphysische Voraussetzung müssen wir jetzt auch wegkriegen. Und da sind wir dann schon, und das ist der Punkt, an dem der Kelsen anfängt, nicht? Da sind wir dann schon an einer kritischen Stelle, wo er selbst sagt, na gut, wenn wir so weit gehen, dass wir sagen, das Volk selbst ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, da wird, könnte man jetzt dann sagen, um das anzusprechen, was ich schon gesagt habe, okay, das heißt, wir sind postsäkular, und führen wir wieder einen König ein, wenn wir wissen, dass das Volk auch ein metaphysischer Begriff ist. Und Sie wissen, in Bulgarien hat man ja eine interessante Mischung davon gefunden, dass man nämlich in einer historisch doch ganz amüsanten und spektakulären Koinzidenz, dass man Ende des 20. Jahrhunderts die Person als König die Person, die als kleiner Bub einmal König war, demokratisch als König, als demokratisch als Premierminister gewählt hat oder als Staatspräsident gewählt hat. Ne? Sachsen-Coburg, das war so ein deutsches Kaiserhaus. Das heißt, man hat postsäkular heißt an dieser Stelle, es stört uns nicht nur nicht, dass das einmal hier der König gewesen ist, sondern das ist sogar ein extra Argument im demokratischen Prozess, jemanden zu wählen, der auch schon mal König gewesen ist. Vielleicht schafft es ja noch ein Habsburger in Österreich, aber das wollen wir doch der interessierten Zukunft überlassen. Also was ich hier sagen wollte, ist diese Selbstbezüglichkeit, mit der sich Kelsen hier konfrontiert sieht. Schauen wir es uns, hier kommt der Rousseau nochmal genauer. Sie können sich das ansehen, ich lese Ihnen das jetzt nicht vor, damit ich ein bisschen weiterkomme. Ich gehe gleich zu dem nächsten Punkt, der jetzt auf die Auseinandersetzung mit Religion abgestimmt ist. Das ist nämlich die große Frage, ob es eine Erkenntnis absoluter Wahrheit, eine Einsicht in absolute Werte gibt. Das ist der prinzipielle Gegensatz der Welt- und Lebensanschauungen, in denen sich der Gegensatz von Autokratie und Demokratie einfügt. Der Glaube an absolute Wahrheit und absolute Werte schafft die Voraussetzung für eine metaphysische, insbesondere religiös-mystische Weltanschauung. Die Negation dieser Voraussetzung, die Meinung, dass nur relative Wahrheiten erreichbar sind, führt zur Weltanschauung des Kritizismus und des Positivismus. Positiv vom gegebenen, erfassbaren Ausgehen und dass eine Erfahrung transzendierende absolute abzulehnen. Was ich eben dazu gesagt habe, die Ablehnung des Rahmens natürlicher Religion und Naturrecht als absolute Bezugspunkte zweiter Instanz. Und damit entsteht die Frage, worauf sich die Staatsform letztlich beziehen kann. Und das ist nun eine Denkfigur, das will ich Ihnen hier speziell vor Augen führen, aus der wir kaum rauskommen. Sehr, sehr schwer rauszukommen. Man kann es vielleicht an dem Thema Ein Gott für alle Menschen verdeutlichen, dass man sagt, also der ORF, von dem diese Sendung kommt, der hat sich natürlich schon was gedacht dabei, indem er gesagt hat, es gibt so viele unterschiedliche Gottesvorstellungen, jetzt sollten wir uns doch mal fragen, läuft es nicht alles darauf hinaus, dass Gott, dass es einen Gott gibt, eine Gottesvorstellung, die dem allen gemeinsam ist, von dem her man das sinnvoll beschreiben könnte. Was wäre die und es hat niemand protestiert gegen diesen Titel. Vielleicht haben Sie ihn auch ganz für selbstverständlich erachtet. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich selber sehr darüber geärgert hätte, obwohl eine Antwort sehr nahe läge, nämlich die Antwort, die darin liegen kann, dass man sagt, warum einen? Warum soll es nicht 25 geben? Warum nicht Heiden? Warum nicht das Heidentum? Warum soll man, woher kommt überhaupt die Frage, ein Gott für alle Menschen? Ich brauche den, und wenn jemand anderen braucht oder gar keinen braucht, dann soll sie doch das haben. Ich sehe da überhaupt kein Thema drinnen. Das ist natürlich, es wird natürlich argumentiert, lässt sich argumentieren, aber es ist interessant zu sehen, dass das auch in sozusagen auch in einer gewissen Weise im Religionsbereich ist vielleicht auch im Religionsbereich einen Aspekt von Frivolität hat, den man sich leichter vorstellen kann wie unter so einem Titel wie Menschenrechte. Nicht? Menschenrechte gibt es eine Art, wobei Menschenrechte, wie Sie aus dem von mir Gesagten jetzt auch gut erkennen können, natürlich auch das Problem mit sich trägt, wo sind die verankert. Aber gerade an der Stelle sieht man es auch sehr schön. Gibt es eine Verankerung für Menschenrechte? Gibt es eine inhaltlich argumentierbare Verankerung für Demokratie? Und wenn es die gibt, die wollen wir haben. Von daher wollen wir die Sache entwickeln. Und wir wollen nicht sagen, dass es eben unterschiedliche Konzeptionen von Menschenrechten gibt. Wollen wir das nicht sagen? Ich weiß es nicht, darin besteht das Problem, die sich halt miteinander irgendwie nicht richtig ausgehen, hin und wieder. Also was ich sagen will, in unserer Geschichte sind wir gedankenmäßig sehr leicht bereit, die Erfahrung, dass der absolute Bezugspunkt zweiter Instanz nicht mehr wirklich diese Verbindlichkeit hat, weil sich herausstellt, sofern es verbindlich ist, ist es inhaltlich und sofern es nicht inhaltlich, sondern formal ist, ist es nicht verbindlich, weil sich diese Erfahrung eben an der Stelle sehr deutlich macht, dass wir dann in dieser Situation, wo dieser absolute Bezugspunkt wegfällt, noch immer uns in einer Situation vorfinden, wo wir sagen, da gehört aber jetzt was hin. An dieser Stelle, wo uns der Bezugspunkt verloren gegangen ist, gehört etwas anderes hin. Und Habermas ist einer der Philosophen, die das auch wirklich unternehmen und die sagen, und das ist ein Unterschied zwischen Kelsen und Habermas, den wir hier dann sehen werden, der sagt, es ist möglich, es ist genau das möglich, was der Kelsen hier dabei ist zu bestreiten, dass nämlich dieses Formalkonzept eine inhaltliche Begründung unter Rückgriff auf ethische und andere Motive erfährt. Das heißt, der Habermas will an dieser Stelle eine Begründungsstrategie einführen, die nach Verlust der religiösen, metaphysischen Verankerungen dem Formalprinzip einer Demokratie Inhalt verleiht. Kelsen ist jemand, der die Sachen noch schärfer gegeneinander stellt und der sagt, hier gibt es tatsächlich einen Kampf. Der arbeitet nicht mit dieser Vermittlung, es gibt einen Kampf. Es gibt also eine Position wie die, wer absolute Wahrheit und absolute Werte menschlicher Erkenntnis für verschlossen hält, muss nicht nur die eigene, muss auch die fremde, gegenteilige Meinung zumindest für möglich halten. Darum ist der Relativismus die Weltanschauung, die der demokratische Gedanke voraussetzt. Demokratie schätzt den politischen Willen jedermanns gleich ein, wie sie auch jeden politischen Glauben, jede politische Meinung, deren Ausdruck ja nur der politische Wille ist, gleichermaßen achtet. Darum gibt sie jeder politischen Überzeugung die gleiche Möglichkeit, sich zu äußern, freien Wettbewerb und so weiter. Und dann kommt er eben darauf noch zu sprechen, dass hier habe ich Ihnen, das ist alles gesperrt im Original, das sind die, weil sich das im Wiki nicht mit, ja, im Wiki lässt sich das gesperrt nur zeitweise, also nur eigentlich, wenn es einzelne Worte sind, leicht darstellen. Wenn ich das gesperrt machen würde, formatiert er das als eine endlose Textserie. Darum habe ich es hier, kursiv gesetzt. Wer sich nur auf irdische Wahrheit stützt, wer nur menschliche Erkenntnis die soziale Ziele richten lässt, der kann in den zu ihrer Verwirklichung unvermeidlichen Kauf, der kann den in, das ist jetzt auch falsch. Da muss das Ihnen fehlen, der kann den zu ihrer Verwirklichung unvermeidlich sagen, kaum anders rechtfertigen, als durch die Zustimmung wenigstens der Mehrheit derjenigen, denen die Zwangsordnung zum Heilige reichen soll. Diese Zwangsordnung darf nur so beschaffen sein, dass auch die Minderheit, weil nicht absolut im Unrecht, nicht absolut rechtlos, jederzeit selbst zur Mehrheit werden kann. Das ist der Minderheitenschutz. Das ist die Toleranz, die sich aus diesem demokratischen Konzept ergibt. Was ich Ihnen, Sie können sich im Prinzip von der Argumentation her durchlesen. Ich will Ihnen noch einen Fokus setzen auf das Ende dieses Buches. Das ist also gleichzeitig das Ende des Buchs, weil dieses Ende finde ich es ist vielleicht nicht ganz übersichtlich, aber es gehorcht genau den Kriterien, die ich vorher angeführt habe, für einen philosophischen Text, nämlich auf eine äußerst fassbare, kompakte, auch polemische Art und Weise, eine Sachlage darzustellen, also ein Bild zu geben von der Sachlage und nicht in einen Meinungsstreit zu verfallen. Obwohl ganz klar ist, auf welcher Seite er sich bewegt, gibt er am Ende eine Story, ein Bild, die etwas Allgemeineres auf den Punkt bringt und auf und das schaut folgendermaßen aus. Das ist ein Text, den finde ich erhaben. Eine Metabemerkung dazu. Ich finde das einen wirklich großartigen Text hier. Und zwar geht auf die Bibel zurück da das Ding sagen wir mal, auch von Wahrheitsansprüchen handelt, bezieht er sich auf die berühmte Pilatus-Episode. Als Jesus Pilatus vorgeführt wird, begeben hier die schlichte, in ihrer Naivität lapidare Darstellung, gehört zum Großartigsten, was die Weltliteratur vorgebracht hat. Sie wächst zu einem tragischen Symbol des Relativismus und der Demokratie. Also an der Stelle unterzieht er nochmal seine eigene Demokratiepräsentation einem Härtetest, könnte man sagen. Das ist ein Härtetest, der wirklich die Wahrnehmung davon, worum es da geht, auch ziemlich umdrehen kann. Das ist diese Episode, wo Jesus von den Juden zum Statthalter geführt wird sie klagen ihn an. Sie wollen, dass er gekreuzigt wird. Und Pilatus spricht mit Jesus und fragt ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortet: Du sagst es, ich bin der König der Juden. Das heißt, hier ist der religiöse Ganzheits-, Absolutheitsanspruch ist hier drinnen, der natürlich auch, das weiß man ja, eine Intervention natürlich gegen die römische Staatsgewalt ist, aber die römische Staatsgewalt, die an dieser Stelle eingeschaltet wird, ist eine zutiefst demokratische Staatsgewalt, und die gehört, also zutiefst demokratisch heißt in jedem Fall nicht gottesstaatlich, also durchaus und genau in dem Moment, in dem Heiden-Kontext, in dem heidnischen Kontext. Und darum gibt es diese Konfrontation, dass jetzt Jesus sagt, ich bin in die Welt gekommen, der Wahrheit Zeugnis zu geben, jeder aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Man könnte sagen, das ist natürlich schon der Vorbote der postsäkularen Gesellschaft, nicht? Also die Geschichte des christlichen Abendlandes ist eine Geschichte einer postsäkularen Gesellschaft, muss man sich auch mal klar machen. Also die Relativierung und Gleichberechtigung aller Religionen hatten wir schon mal im Römischen Reich zum Beispiel. Und das heißt, in dieser Relativierung kommt jetzt der Wahrheitsanspruch drinnen, und der Pilatus sagt das berühmte Wort, was ist Wahrheit? Er ist gewöhnt, demokratisch zu denken, und wie geht er damit um? Okay, machen wir eine Abstimmung. Und das ist ein Feature aus dem Bibel, aus der Bibelstory, die ich im Religionsunterricht nicht gelernt habe, dieses Feature, aber es ist eben der Punkt, der einen da doch zum Denken bringt, dass der Pilatus sagt, da ich nicht die Autorität für ganzheitliche Lebensentwürfe bin, sondern gewohnt bin, politische Prozesse demokratisch zu lösen, stimmen wir es doch ab. Außerdem habt ihr einen Gebrauch, ihr habt einen Brauch, zur Osterzeit wird immer einer amnestiert, ihr dürft es euch auswählen. Ja? Und ist an dieser Stelle fein heraus, nicht? Mit dem demokratischen Bereich. Und das ist jetzt quasi der ganze Schwierigkeitsgrad, mit dem sich der Kelsen auch tatsächlich belastet, dass er sagt, nun, was ist rausgekommen bei der Abstimmung? Die Mehrheit hat sich für den Barabbas entschieden. Der Barabbas aber war ein Mörder oder so, nicht? Barabbas aber war ein Räuber, glaube ich, war ja ein Räuber. Also was will man Schlimmeres für die Demokratie? Das ist doch geradezu handgreiflich ein Beispiel gegen die Demokratie, was da in der Bibel drinnen steht. Er sagt das auch, Kelsen sagt das auch, vielleicht werden die Gläubigen, die politisch Gläubigen einwenden, dass gerade dieses Beispiel eher gegen als für die Demokratie spreche. Das kann man gut verstehen. Und das ist natürlich klarerweise von der Autorenabsicht. Ich meine, diese Evangelien sind ja nicht, von Gott inspiriert, sondern sind geschrieben, damit bestimmte Leute ihre Überzeugungen niederlegen und verbreiten. Und die Überzeugung des Autors oder der Autoren, die da drinnen sind, ist natürlich, dass Demokratie an dieser Stelle keine Entscheidungsinstanz ist, sondern der Sohn Gottes die Entscheidungsinstanz ist. Also insofern ist es kein Wunder, dass das gegen die Demokratie spricht. Und nun kommt, nachdem er das wirklich aufgebaut ist, ein bisschen wie ein Kriminalroman, würde ich sagen. Also die Indizien häufen sich und der Schuldige ist schon fast komplett ausgemacht, und es gibt eigentlich kaum eine andere Möglichkeit mehr. Alles deutet darauf hin, dass die Demokratie an dieser Stelle sozusagen das schlechtere Modell ist. Er tut es nochmal weiter, und diesen Einwand muss man gelten lassen. Das heißt, er ist an dieser Stelle auch noch so weit, dass er sagt, ja, tatsächlich, die Demokratie ist an dieser Stelle die Entscheidungsform, die Räuber statt Gottessöhne mit Mehrheiten versieht. Ja? Und das kann vorkommen, nicht? Wie man weiß. Und also unter Anführungszeichen jetzt. Und also nachdem schon alles am Cliffhanger hängt, kommt jetzt freilich nur unter einer Bedingung. Was ist diese eine Bedingung? Wenn die Gläubigen ihrer politischen Wahrheit, die, wenn nötig, auch mit blutiger Gewalt durchgesetzt werden muss, so gewiss sind wie der Sohn Gottes. Was steckt da drinnen? Da steckt drinnen, dass in der Gestalt, in der Form, in der Behauptung, dass es einen Sohn Gottes gibt, gibt dazu, dass darin eine absolute Gewissheit sich verankert. Er spricht sozusagen den Christen nicht ab, dass es sozusagen einen Glauben an den Sohn Gottes, der die Wahrheit ist, gibt. Was er aber sagt ist, ihr müsst euch auch damit auseinandersetzen, dass ihr nicht Sohn Gottes seid. Nur wenn ihr Sohn Gottes seid, habt ihr diese absolute Wahrheit. Der Inhalt eures Glaubens besteht aber darin, dass ihr nicht Sohn Gottes seid. Ich meine, das wäre kein Christentum, ja, in einer Art und Weise. Oder es ist nur eine wirkliche extreme Randerscheinung, also letztlich kaum Christentum, zu sagen, wir sind Gottes ebenbildlich, wir haben Christus in uns und so. Aber es findet sich nicht in kaum einer christlichen Orthodoxie, dass gesagt wird, ich bin Jesus, ja. Hier gibt es eine Differenz. Es gibt diese Differenz innerhalb des christlichen Glaubens selber. Und worauf er jetzt hinweist, ist, dass als Gesellschaftswesen, die nicht Gott selber sind, Christen ein Defizit an Gewissheit haben, das mit dem sozusagen zu leben ist. Und das ist ja nun eine Argumentation, die durchaus in der katholischen, christlichen Tradition aufgenommen wird. Christliche und katholische Tradition ist ja genau kein Gottesgnadentum in der Regel, sondern ist ja eine Tradition, die auch solche Aussagen enthält, wie gebt Gott dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist und so. Da lasse ich mich jetzt nicht näher ein. Es wird ja von allen, von den meisten katholischen Gesellschaftslehrern akzeptiert, dass im politischen Bereich dieses Wahrheitsverständnis des Gottesgesandten für unsere menschlichen Zwecke umgesetzt, übersetzt werden muss, sodass die Kirche selbst, die ja unterwegs ist und lernen muss, nicht im Besitz der letzten Wahrheit ist. Das heißt, in dem Hinweis darauf, dass die Kirche selber diesen Unterschied machen muss, um Kirche zu sein, um eine Gemeinschaft von Gläubigen zu sein, die auf dem Weg in eine spätere Vollendung ist, in diesen Hinweis wendet er sich nicht gegen die Kirche, sondern sagt, in einem gewissen Sinn, zumindest ansatzweise, muss die Kirche sich in eine solche Dynamik auch mit einbinden. Und ich sage es jetzt, ich springe jetzt da gleich rüber zum Ratzinger, weil in dem Ratzinger-Buch etwas drinsteht, das wollen wir doch gleich mal hier, damit keine falsche Mythenbildung entsteht, zitieren. Er hat unter dem Titel Relativismus die herrschende Philosophie, da habe ich schon wieder mal eine eckige Klammer verpasst, unter diesem Titel kommt einmal ein Absatz, den ich auch, wie ich das erste Mal gelesen habe, ein wenig vorurteilsbefangen, wie ich nun mal bin, wahrgenommen habe, schon als das Vorspiel dessen, worauf sich jetzt der Bannfluch niederlassen wird. Es klingt auch zur Hälfte, es klingt sozusagen auch zur Hälfte so. So ist in der Tat der Relativismus zum zentralen Problem für den Glauben in unserer Stunde geworden. Es erscheint freilich keineswegs nur als Resignation vor der Unermesslichkeit der Wahrheit, sondern der Relativismus definiert sich positiv von den Begriffen der Toleranz, der dialogischen Erkenntnis und der Freiheit her. Also sozusagen diese Motive, das Anklingen dieser Motive, wir haben hier einen Relativismus und der definiert sich durch Berufung auf Toleranz und politische Freiheit. Da dachte ich schon mal, was da als nächstes kommen muss. Er ist die Gefahr von Toleranz und die Notwendigkeit einer stabilen, belastbaren Wahrheit. Der Relativismus erscheint als die philosophische Grundlage der Demokratie, die eben darauf beruhe, dass niemand in Anspruch nehmen dürfe, den richtigen Weg zu kennen. Ein System der Freiheit müsse seinem Wesen nach ein System sich verständigender, relativer Positionen sein, die überdies von geschichtlichen Konstellationen abhängen, neuen Entwicklungen offenstehen müssen. Ich habe gesagt, und jetzt wird dann also gleich die Verurteilung kommen, und es kommt nicht die Verurteilung, sondern es kommt der Satz, im politischen Bereich hat diese Konzeption weitgehend recht. Also das muss man an dieser Stelle als Einstieg nehmen. Das ist natürlich auch der Punkt, an dem es dann möglich ist, einen Konnex mit Habermas aufzubauen und mit modernen Staatsrechtskonzeptionen insgesamt. Das heißt, hier wird zugegeben, was der Kelsen moniert, dass im politischen Bereich die Kirche nicht im Besitz jener Gewissheit ist, wie die Gesellschaft ausschauen sollte, wie man das als Gewissheit dem einem Gotteskönig zuschreiben würde. Also wir sind im Rahmen einer Platzierung von Christentum innerhalb einer pluralistischen Gesellschaft. Und das ist sicherlich, also das ist gar nicht extra forciert oder sowas, denn sozusagen das Arrangement von Kirche und Staat ist ja historisch offensichtlich und ist sozusagen wohl eingeführt. Ich gehe jetzt vielleicht hier mal gleich weiter, um dann erst nachher auf den Anfang, also auf frühere Passagen zu kommen, weil hier das inhaltlich zentralere mal steht. Er führt das auch noch aus. Die einzig richtige politische Option gibt es nicht. Das Relative, die Konstruktion des freiheitlich geordneten Zusammenlebens der Menschen, kann nicht absolut sein. Das zu meinen war gerade der Irrtum des Marxismus und der politischen Theologien. Da hat er seinen kleinen Insider-Fight mit der Befreiungstheologie nebenbei, nicht? Darum geht das, sofern sich die Befreiungstheologie beruft auf ein Menschenrecht auf Lebensumstände zum Beispiel. Sofern Habermas, kommt auf die Sache auch nochmal zu sprechen, das ist sowohl für einen Ratzinger als auch für einen Habermas, erweisen sich marxistische und christlich-marxistische Ansätze als Beispiele einer quasi noch naturrechtlich funktionierenden Argumentation. Das ist ein eigenes langes Thema, dass Menschen ein Recht darauf haben, in würdigen Umständen zu leben, etwas zu essen zu haben, also dieser ganze Bereich von Menschenrechten und wie und wie er auch im Gottesverständnis, also im Welt- und Gottesverständnis verankert ist, dieser Bereich, sofern es zurückgreift, auf inhaltliche Vorgaben dessen, worauf der Mensch als Mensch ein Recht hat, das ist doch immer auch ein subversives Moment. Das ist die interessante Sache, die da rauskommt. Also sowohl die marxistische als auch die christliche Basisinitiative zur Durchsetzung von Selbstverständlichkeiten für Menschen, die nichts anderes, die sozusagen keinen anderen Inhalt, deren wichtigste Begründung ist, dass wir als Menschen doch darauf ein Recht haben, das ist eine Argumentation, die hier von Ratzinger selber, sofern es sich um eine politische Intervention handelt, relativiert wird. Das hat natürlich den auch sehr handgreiflichen Aspekt, dass die Kirche als politische Akteurin verhandlungsfähig sein will und sein möchte, nicht festgelegt auf einen Glauben. Die katholische Kirche weiß das schon lange, dass man klug und pragmatisch umgehen soll und dass man, wenn es zu sozusagen zu überzeugte, also die katholische Kirche weiß schon lange, dass die Angehörigen, die zu nahe einer Überzeugung kommen, dass sie selber wissen, was richtig ist, dass sie selber mehr oder weniger die Gottesgnadeneinsicht haben, dass die doch erstmal ein Gespräch mit dem Erzbischof haben sollen, in dem sie darauf hingewiesen werden, dass sie endliche Gläubige sind, die sie nicht überschätzen sollen und die vor allem nicht das Machtkalkül der Kirche in Frage stellen, sollen durch Überzeugungen, mit denen sie sich auf Gott berufen, die werden dann darauf hingewiesen, dass die Kirche der Ort ist, in dem das zu lesen ist, nicht? Dass das die göttlichen Wahrheiten verwaltet. Und die Kirche ist eine weltliche Institution. Okay, das sind jetzt ein bisschen Ausrutscher quasi. Aber was jetzt für mich an der Stelle wichtig ist, worauf ich hinweisen möchte, ist in diesem Absatz, man kann demnach im politisch-gesellschaftlichen Bereich dem Relativismus ein gewisses Recht nicht absprechen. Das Problem beruht darauf, dass er sich selbst grenzenlos setzt. Also, was er da sagt, es gibt auch andere Lebensbereiche, Ordnungsbereiche als diejenigen der säkularen, relativen Gesellschaft, in denen Demokratie als Mittel zur Meinungsgestaltung mehr oder weniger die berechtigte, gängige Lösung ist. Das gibt es. Es ist nicht Demokratie reicht nicht überall hin, und wenn man sich sozusagen konfrontiert sieht mit einem Argument wie dem, dass auch die Kirche demokratisiert werden müsse, dass eigentlich alles demokratisiert wird und in dem Sinn alles relativiert wird, dann ist das eine Grenzüberschreitung, die für die Religion nicht akzeptabel ist. Ich meine, Sie kennen das Argument, in vulgärerer Form wurde es von Bischof Gren sehr oft angesprochen, in der Kirche brauchen wir keine Demokratie. Haben wir keine Demokratie, können wir keine Demokratie haben. Ich würde als erstes mal darauf sagen, das ist bedenkenswert. Das ist auch wirklich ein wichtiger Hinweis. Die Gedankenlosigkeit, mit der man sagt, Demokratie gut für alles, one size fits them all, ist tatsächlich etwas, was der Prüfung nicht leicht standhält, und die Einzelprobleme, und eines der Einzelprobleme, woran man das gut zeigen kann, ist das Beispiel weiter oben, auf das ich jetzt dann da vielleicht noch etwas eingehen kann. Aber Sie wollen was sagen?
Ja, mir scheint eigentlich der ganze Ratzinger-Diskurs hier nicht zu funktionieren, weil mir vorkommt, dass weil mir vorkommt, dass der Ratzinger effektiv Relativismus fälschlich als Ideologie ansieht. Also ich glaube, Relativismus, das ist ja nicht, was wir denken, sondern es ist, wie wir denken. Und das zeigt sich, also der Irrtum zeigt sich recht deutlich in dem Satz, freilich kommt es auch im politischen Bereich mit dem totalen Relativismus nicht zur Rande, ja, kommt man. Ja. Wenn er nachher schreibt, zum Beispiel Unschuldige zu töten, Einzelnen oder Gruppen das Recht auf ihre Menschenwürde und so weiter zu versagen, nach welchen Kriterien ist jemand unschuldig oder schuldig? Also das beruht ja auch auf Wertmaßstäben, den der Relativismus ja nicht enthält. Also ich glaube, dass der da irgendwo einen Schnitzer dann drin hat, der sich hier halt zeigt. Weil eben Relativismus, der arbeitet maximal mit Statistik, aber nie mit Werten. Also da ist ein Bruch drinnen.
Also ich denke mir in Ergänzung zu der Aussage, dass schön sieht man den Bruch. Das Problem beruht darauf, dass er kann man ja unterscheiden, der Relativismus, das sozusagen, der Relativismus wäre sozusagen etwas, was jetzt objektiviert wäre, oder als Objekt dastehen würde. Und das ist natürlich schon etwas, was dem Relativismus als solches nicht entspricht. Ich glaube, da zeigt sich es noch deutlicher als in dem oberen.
Was da jetzt angesprochen wird, betrifft genau den Zungenschlag, von dem ich gesagt habe, beim ersten Durchlesen des Textes habe ich mir gedacht, da kommt jetzt der Bannstrahl, weil ich würde völlig zustimmen, an dieser Stelle von Relativismus zu reden, bereitet das Problem schon so vor, dass man dann den Gegner in eine Situation gebracht hat, wo alles darauf aus ist, dass man sagt, der Relativismus selber kann bestimmte Leistungen nicht erbringen. Und also erstens, der Relativismus kann bestimmte Aufgaben nicht erfüllen. Und zweitens, das Schlimmste, der Relativismus kann sich nicht absolut setzen, weil er dann sich selber widersprechen würde. Nicht? Wenn man das unter Relativismus sagt, rein formal, ist dem zuzustimmen, dass das ist eine beliebte sozusagen Strategie, die rein formal schlecht zu widerlegen ist, dass man sagt, wenn jemand sagt, alles ist relativ, dann verliert er damit den Anspruch, diese Aussage selber als eine Aussage über alle anderen Aussagen drüber zu stellen. Nicht? Und das heißt, man hat an dieser Stelle das Thema schon so zugeschnitten, dass alles darauf hinausläuft, dass es dann gegen den Relativismus als Absolutes gibt.
Dieses Argument funktioniert aber genau nur dann, wenn der Relativismus etwas ist. Dann kann man das gleichsetzen und dann kann man sagen, okay, man widerspricht sich. Und mit diesem Argument wird ja hier argumentiert, und das ist ja auch am Institut hier nicht so unselten, dass hier so argumentiert wird. Und aber da liegt, glaube ich, das Problem, dass hier zwei Ebenen sind. Wir haben eine Metaebene darüber und auf die müssen wir eingehen.
Ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Hinweis, weil er mir jetzt direkt eine Möglichkeit gibt, auf eine Figur vom Ratzinger hinzuweisen, wo der Ratzinger genau das, was du jetzt sagst, für sich selber in Anspruch nimmt, also wo er genau das, was er hier mit dem Relativismus macht, für seine Einstellung der Religion ablehnt. Und zwar, ich hoffe, ich finde es jetzt schnell. Hier, da habe ich auch wieder, ich habe da gewisse Ausfallserscheinungen bei rechten eckigen Klammern. Hier sagt er nämlich Folgendes. Es muss deutlich werden, über den Kontext rede ich nochmal, es muss deutlich werden, dass es die Religionen überhaupt nicht gibt. Dass es den gemeinsamen Gottesgedanken nicht gibt. Dass der Unterschied nicht bloß im Bereich der wechselnden Bilder ist, sondern und so weiter und so weiter. Das wäre ich das nächste Mal, muss das nächste Mal noch sagen. Ich weise es sozusagen nur auf das Problem auf. Das Problem an der Stelle ist, er spricht über interreligiöses Gebet. Das ist das das ist sozusagen das Beispiel, an dem an dem ich, glaube ich, doch zeigen zu können, sagen wir mal, welche Berechtigung sein Eintreten für unterschiedliche Standards, also gegen das One-Size-Fits-Them-All hat. Das, glaube ich, kann man beim Thema interreligiöses Gebet ganz, ganz gut definieren. Also es geht im Prinzip darum, dass er sagt, was gegen die tolerante Mehrheitsmeinung ist, dass er sagt, das klingt zwar sehr gut, dass sich alle Religionen zusammensetzen und zu Gott beten, ein Gott für alle Menschen, aber wir sollen uns doch nicht darüber täuschen, dass das eine massive Verwischung ist und dass man die verschiedenen Gottesvorstellungen nicht wirklich so zusammenbringt, dass die alle zum selben Gott beten. Das widerspricht sich. Es gibt Gottesvorstellungen, nach denen es nicht möglich ist, christliches Gebet an diesen Gott zu richten. Und die Voraussetzung, das ist jetzt der Punkt, den ich sagen wollte, die Voraussetzung, dass es die Religionen gibt und da es die Religionen gibt, müssen die vereint werden durch den Gott, und letztlich ist dann dieser Gott die eine Instanz, die in unterschiedlichen Erscheinungsformen jeweils auftritt, und weil das letztlich dieselbe Instanz ist, müssen alle zu der letztlich selben Instanz beten können, ein Gott für alle Menschen. Das ist genau das, was er hier ablehnt und wogegen er ins Treffen führt. Religiöse Praxis geht nicht in diese Abstraktionslevels. Religiöse Praxis, so wie er es versteht, ist verankert in einem spezifischeren Zusammenhang. Und man muss, wenn man von Religionen redet, sehr klar unterscheiden von auch inkompatiblen Lebensformen. Das nimmt er hier gerade in Anspruch dafür, eine gewisse Ordnung und eine gewisse Entpluralisierung, Entrelativierung zu machen. Nach diesem Kriterium gibt es auch nicht den Relativismus. Das ist sozusagen der Punkt und das ist der wichtige Hinweis darauf, dass er hier eine tatsächlich bedenkliche und ungerechtfertigte Ismus-Zuschreibung vorsetzt. Ich will da noch ein bisschen weiter gehen über diese Äußerungen hier, die Sie auch angesprochen haben. Es gibt Recht, das nie Unrecht werden kann. Das hat nämlich jetzt interessanterweise denselbe Problem wie jenes, das wir beim Kelsen besprochen haben, zwischen Formalität und Inhaltlichkeit. Ne? Also wenn man die Aussage, es gibt Recht, das nie Unrecht werden kann, ist in einem gewissen Sinn, könnte man sagen, es ist eine tautologische Aussage. Unschuldige zu töten ist ein Prinzip, das als Prinzip, dem man als Prinzip nicht widersprechen wird, nicht widersprechen kann. Es ist analytisch in dem Sinn irgendwie wie, also es ist nahe, ein bisschen nahe in demselben Sinn wie Junggesellen sind unverheiratete Männer. Ja? Es kann nicht anders sein als das, dass Junggesellen unverheiratete Männer sind, das ist keine Erfahrung über die Welt, sondern das ist eine Aussage darüber, wie wir Begriffe verwenden. Unschuldig heißt, es gibt keinen Anhaltspunkt, gerechtfertigt, das Leben dieser Person zu opfern. Das ist eigentlich in unseren Begriff von unschuldig mit eingebaut. Und wenn man sagt, Unschuldige darf man nicht töten, dann ist das einfach eine Aussage über das, was wir unter unschuldig verstehen. Und insofern hat er recht, aber man kann sich nichts kaufen drum, wie Sie ganz recht sagen, weil wer bestimmt im Einzelnen, was unschuldig ist, nicht? An dieser Stelle rekurriert er auf, nach meiner Einschätzung dieser Passage, sozusagen rekurriert er auf ein Begriffsverständnis, um die Plausibilität und die Unveränderlichkeit herzustellen und erspart sich aber die weitere Frage, dass er sagt, das wirkliche Problem liegt ja darin, wie wir dann Schuld und Unschuld bestimmen.
Es ist lustig oder ein bisschen peinlich vielleicht, dass das jemand macht, der Theologe ist, weil da kann man ja an Jesus zitieren, der ja gemeint hat, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also was irgendwie, da könnte man dann direkt dieses christliche Beispiel als relativistisch anführen und halt dann fragen, ja, wie kommen Sie zu der Begrifflichkeit von Recht und Unrecht unter diesen Umständen?
Ja, das beantworten wir beim nächsten Mal.